Wer darf rechtliche Entscheidungen treffen und zum Beispiel Verträge unterschreiben, wenn man das aufgrund einer Demenzerkrankung selbst nicht mehr kann? Das sind nicht automatisch die Familienangehörigen. In dieser Folge Leben, Lieben, Pflegen ist Dr. Bertil Sander zu Gast. Wir sprechen darüber, was Familien tun können, um rechtlich vorzusorgen und was es zu bedenken gibt, wenn man die Betreuung für einen Angehörigen übernimmt.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie.
Herzlich willkommen zu Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann, ich bin Journalistin und pflegende Angehörige. Hier im Podcast spreche ich mit verschiedenen Gästen über Themen, die Angehörige und Pflegende beschäftigen. Ich möchte Lösungen für Herausforderungen finden und euch so Wissen und Anregungen für euren Alltag geben. Mein heutiger Gast ist Dr. Bertil Sander. Er ist Jurist und Vorsitzender der Berliner Wissenschaftlichen Gesellschaft. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema der Rechtsfürsorge und war auch im Gesetzgebungsprozess zum Betreuungsrecht eingebunden. Selbst ist er auch rechtlicher Betreuer. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Pflegen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank. Ich bin sehr gerne gekommen.
Ja, lieber Herr Sander, wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, mit dem man sich ja nicht so gerne beschäftigt.
Nein,
wir haben schon davor gesagt, das ist ein schweres Thema. Ja. Es geht um die rechtliche Vorsorge. Und vielleicht, bevor wir loslegen, nur noch der Hinweis für unsere Zuhörer. Das Gespräch ersetzt natürlich keine rechtliche Beratung. Also wir reden nach dem besten Wissen und Gewissen, aber letztlich ist es immer eine sehr individuelle Geschichte auch, wie man vorsorgt. Ne? Genau, wir werden nicht so in die Tiefe gehen können, wie es das einfach bedarf bei diesem Thema. Weit verbreitet ist ja die Aussage, wenn eine Person nicht mehr in der Lage ist, rechtliche Entscheidungen zu treffen, dann darf der oder die nächste Angehörige das tun. Also zum Beispiel nach einem Sturz, die Mutter, Vater ist im Krankenhaus, kann die Entscheidung selber nicht mehr treffen, dann darf man das zum Beispiel als Tochter tun. So glauben wir das ganz oft und so dachte ich das ja ehrlich gesagt auch. Wie ist denn die Rechtslage tatsächlich?
Nein, das ist tatsächlich nicht so. Und wenn man sich überlegt, dass wir ja alle nicht nur von Verfassungswegen, sondern auch in unserem gesamten Gesellschaftssystem selbst entscheidende Menschen sind, die ab spätestens dem 18. Lebensjahr alle Lebensbereiche für sich selber regeln, und zwar ausschließlich nach den eigenen Wünschen, dann leuchtet das ja auch ein. Es gibt eine kleine Ausnahme im Bereich der ärztlichen Behandlung, auf die wir wahrscheinlich noch kommen werden.
Ja, genau.
Die ist relativ neu, ist auch erst 2023, aber grundsätzlich ist dieser Irrtum nicht nur ein solcher, sondern letzten Endes auch, ich möchte fast sagen, gefährlich.
Mhm.
Denn man glaubt, deshalb nichts machen zu müssen, weil man ja im Zweifel selber gegenüber dem Vermieter, dem Arzt oder der Bank tätig werden kann. Das ist tatsächlich nicht so.
Mhm. Das heißt, wie sieht es in der Realität, in der Praxis aus, wenn jetzt keine Vorsorgevollmacht besteht? Davon gehen wir jetzt mal aus in diesem Beispielfall.
Dann ist zunächst einmal alles blockiert. Das muss man tatsächlich so sehen und sagen. Und die eine, der andere wird möglicherweise dann erlebt haben, dass in dieser Notsituation dann irgendwie vertraute Personen wie der Arzt dann trotzdem zur Behandlung erschienen sind und vielleicht sogar auch die seit Jahren in Anspruch genommene Sparkasse, Volksbank oder sonst was dann trotzdem irgendwie die Miete. Aber das geht höchstens einen Monat lang so, denn grundsätzlich ist die Möglichkeit, irgendetwas für sich selbst zu veranlassen, in rechtlicher Hinsicht nur bei der Person, die ja jetzt betroffen ist.
Mhm.
Und man muss sich das so vorstellen, wie beispielsweise nach einem schweren Unfall. Ja, das hat ja jetzt mit Demenz zunächst mal gar nichts zu tun, sondern ich bin dann einfach handlungsunfähig.
Ja.
Und kann das alles eben nicht.
Hm.
So, und dann gibt es im Grunde zunächst nur das Konstrukt auf einem sehr schwerfälligen Weg über das Gericht letzten Endes. Eine unter Umständen völlig fremde Person, aber möglicherweise auch, wenn man das geschickt anstellt, den Angehörigen, die Angehörige, zu einem rechtlichen Betreuer werden zu lassen. Für einen Bereich, den das Gericht dann genau festlegt. Also beispielsweise Gesundheitssorge oder eben Bankgeschäfte und all diese Dinge. Aber grundsätzlich muss ein Verfahren in Gange gesetzt werden, das diese Befugnisse, die jeder für sich selber nur hat, auf eine dritte Person überträgt. Angehörigen und im Worst Case eben eine völlig fremde dritte Person. Und das ist natürlich problematisch.
Mhm. Und ich glaube, genau das ist den allerwenigsten wirklich bewusst und war mir auch nicht bewusst, bevor ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was eben dieser große Vorteil, also es heißt ja immer, es ist wichtig, eine Vorsorgevollmacht zu haben. Aber das tatsächlich der große Vorteil ist, es kann dann jemand in so einem Fall handeln versus das Gericht muss erstmal tätig werden.
Also in den Unfallbeispielen, da ist es ja klar. Aber in den Demenz- und fortschreitenden Demenzsituationen, da geht es ja schon damit los, dass natürlich jetzt nicht man einfach einen Antrag bei Gericht stellt und dann macht der Richter das und fertig ist die Laube. So ist es natürlich nicht. Sondern dann haben wir einen sehr umständlichen Verfahrensprozess, der zum Beispiel auch bei der Frage, habe ich den richtigen Gutachter? Mhm. Ja, ist der hinreichend qualifiziert? Ist der überhaupt verfügbar? Zu beantworten habe. Und dadurch vergeht natürlich relativ viel Zeit. Denn rechtlich ist es ja so, es wird durch diesen Gerichtsbeschluss dem Betroffenen, der betroffenen Person, ja letzten Endes dann nicht ganz die Selbstbestimmung genommen, das geht nicht und soll auch nicht so sein, aber es wird ja doch eine Person eingeschaltet, die eben die Selbstbestimmung sozusagen wahrnimmt. Mhm. Und das ist natürlich ein massiver Grundrechtseingriff, der nicht einfach mal so schlanker Hand gemacht werden kann, sondern der erstens der richterlichen Entscheidung bedarf und zweitens eben deshalb, weil er so problematisch ist, auch natürlich ein Zeit in Anspruch nimmt, bis das alles über die Bühne ist. Der Richter muss sich ein eigenes Bild machen und der Arzt muss zur Verfügung stehen und so weiter und so weiter. Lass da Einzelheiten mal weg. Vielleicht, um das etwas zu verdeutlichen, das ist ja ein solch starker Eingriff, dass der Gesetzgeber auch nicht irgendwie jeden Richter daran lässt, insbesondere junge Richter nicht. Sie dürfen also von Gesetzes wegen in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit nicht Betreuungsrichter sein.
Ah.
Ja, das ist auch ganz klar, weil jenseits der nicht so wahnsinnig verbreiteten Rechtskenntnisse in der Materie, muss ich leider sagen, auch sehr viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen und Empathie und einfach Berufserfahrung dazu gehört. Man muss sich immer klar machen, es ist doch ein massiver Eingriff in die Selbstbestimmung, die eigentlich nur deshalb zu rechtfertigen ist, weil der Betroffene im Demenzfall ja teilweise nicht mehr in der Lage ist. Sonst würde das gar nicht gehen. Also ist gleichzeitig notwendig und problematisch.
Ja, ich würde mit Ihnen gerne ein bisschen hinschauen, was man quasi tun kann, um das vielleicht zu vermeiden. Und die Ideallösung sagt ja immer Vorsorgevollmacht, ne, wenn man das noch kann. Das tun aber erfahrungsgemäß ja die allerwenigsten. Und wir gehen jetzt mal vom Beispiel aus, dann fällt vielleicht die Demenzdiagnose oder ist vielleicht auch schon ein bisschen fortgeschritten. Gibt es da noch die Möglichkeit, als Familie oder als betroffene Person zu handeln und eine rechtliche Fürsorge vorzunehmen?
Es kommt zunächst mal auf das Stadium an, das ist ja klar.
Ja.
Wenn ich, Sie sagten, Demenzdiagnose fällt, ich nehme jetzt mal an, wir gehen mal davon aus, dass es tatsächlich ein qualifizierter Gutachter ist, was keineswegs so selbstverständlich ist wie gedacht. Ja, auch das habe ich lernen müssen. Aber nehmen wir mal an, es sei ein Frühstadium. Ja, ein Frühstadium, in dem es so ein bisschen schon über die Vergesslichkeit hinausgeht, aber im Großen und Ganzen dann eben noch das. Und jetzt verwenden wir vielleicht das Wort doch mal, Geschäftsfähigkeit noch besteht. Dann kommt es darauf an, wie ich jetzt auf der rein menschlichen und emotionalen und sonstigen Basis als Angehöriger mit meinem Angehörigen sprechen kann. Ja, also ob da Blockaden eintreten, ich bin doch überhaupt nicht, also überhaupt Problembewusstsein, Problemerkenntnis, das ist zunächst etwas völlig Unjuristisches. Aber nehmen wir mal den Idealfall, dass die betroffene Person tatsächlich bereit ist, die Situation zu akzeptieren und zu sagen, ja, dann musst du mir helfen. Und nehmen wir mal ferner an, es ist nur eine Person auf der Helferseite, um das nicht weiter zu komplizieren. So, dann geht es darum, dass die Helferperson sagt, ja, dazu bin ich bereit und in der Lage, sozusagen an deine Stelle zu treten bei diesen ganzen Entscheidungen. Und dann gibt es grundsätzlich eine große und eine kleine Lösung, die man dann immer in diesem Idealfall machen kann. Die kleine Lösung ist, und die ist auch relativ einfach, dass man untereinander bespricht, wie ist denn das eigentlich mit dem Krankenhaus? Mhm. Was kommt für dich gar nicht in Frage? Wie soll es da sein, mit Intensivstation oder ohne oder sonst irgendwelche Geschichten, dass man das zunächst einmal bespricht und dass man auf dieser Grundlage eine Patientenverfügung macht, die tatsächlich im Internet abrufbar ist und als solche auch unproblematisch. Mhm. Anders, wie ich gleich hinzufügen möchte, als die Vorsorgevollmacht, die auch im Internet abrufbar ist und hochproblematisch ist. Okay. Anders, als es dargestellt wird. Also Patientenverfügung wäre das eine. Und das andere ist, dass man sagt, die beiden zueinander, der Helfende, die helfende Person, die betroffene Person, sagt, also wollen wir sozusagen Hand in Hand zum Betreuungsgericht gehen und dort das Verfahren in Gang setzen, damit ich für dich zum gesetzlichen Betreuer bestellt werden kann. Mhm. Wenn die betroffene Person dazu noch in der Lage ist, weiß ich nicht so, dann wäre das ein Weg. Mhm. Der ist aber so ein bisschen sehr Schreibtisch und Elfenbeinturm, ne? Also ein bisschen sehr theoretisch. Was aber noch möglich ist, immer auf diesem relativ niedrigen Krankheitslevel, von dem wir hier sprechen, ist eine sogenannte Betreuungsverfügung zu erstellen. Auch die ist im Internet abrufbar. Das ist ein Formular. Da würde man auf der Grundlage der Besprechungen, die miteinander geführt haben, eintragen, die helfende Person. Mhm. Nehmen wir mal an, sie heißt Peggy Elftmann, dann würde man einvernehmlich, würde man dieses Formular nehmen und würde eintragen, wenn ich einen gesetzlichen Betreuer bestellt bekommen muss, dann soll es Peggy Elftmann sein. Mhm. Unterschrift. Mhm. Datum, Unterschrift. So. Und dann kann Peggy Elftmann die betroffene Person schon von der weiteren Sache entlasten. Mhm. Und kann und muss dann allerdings auch beim Betreuungsgericht das Verfahren anleiern.
Okay.
So. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, kleine Lösung.
Ja.
Mit dieser Vorgehensweise ist von vornherein in aller Regel, gibt Ausnahmefälle, aber aller Regel ausgeschlossen, dass die dritte Person, die fremde Person überhaupt auftritt.
Okay.
Sondern man kann dann, deswegen nenne ich das kleine Lösung, man kann also diese beiden Bereiche so steuern, dass das Gericht sich natürlich einen Überblick darüber verschaffen muss, ob tatsächlich die Demenzdiagnose richtig gestellt worden ist. Und dann sagt, gut, im Gesundheitsbereich und im Vermögensbereich oder in beiden Bereichen bestelle ich Peggy Elftmann zum Betreuer, zur Betreuerin. Und dann ist eigentlich erreicht, was man ja einvernehmlich erreichen will. Und man hat gleichzeitig ausgeschlossen, dass irgendeine dritte Person auftritt. Mhm. Das ist ja der entscheidende Punkt an der Stelle. Mhm. Ja, plötzlich irgendwie in die Familienstruktur da eingreift. Ja. Daher kleine Lösung.
Mhm. Und was ist jetzt, wenn die Person das einfach nicht mehr kann, weil die Demenz fortgeschritten ist? Welche Möglichkeit gibt es dann?
Dann muss derselbe Effekt erreicht werden, den wir gerade beschrieben haben, aber natürlich unter Berücksichtigung der Tatsache, dass bei Demenz ja immer das Kognitive abfällt und das Emotionale erhalten bleibt. Und dann ist die Notwendigkeit da, die bleibt ja, das gerichtliche Verfahren anzustoßen, damit Variante 1 Peggy Elftmann dann vom Gericht ohne Betreuungsverfügung eingesetzt wird. Ja, Effekt ist derselbe, ohne dass die betroffene Person das irgendwie noch realisiert, weil zu weit fortgeschritten.
Ja.
Oder dann eben die Worst-Case-Situation, die dritte Person.
Mhm.
Voraussetzung bei der ganzen Sache ist aber natürlich immer in allen Konstellationen, dass der Richter, die Richterin, einen Gutachter beauftragt.
Mhm.
Das muss so sein.
Okay.
Der, ich füge hinzu, hoffentlich ausreichend qualifiziert ist, ich sage gleich, wie das geht, und dann eben feststellt, ob nicht unbedingt die Geschäftsfähigkeit, sondern, worauf es im Gesetz ankommt, die mentale Fähigkeit, die eigenen Angelegenheiten selbstständig, allein zu besorgen, ob diese Fähigkeit ausgeschlossen ist. Das ist Gegenstand dieses Gutachtens.
Ja.
An der Stelle angekommen, habe ich mich, wie Sie wahrscheinlich auch, gefragt, ja und wer und nach welchen Kriterien und wo kommen die Leute her und wo haben wir die alle?
Wie prüft man das?
Wie prüft man das?
Als externe Person.
So. Und da sage ich zunächst einmal, was nicht ausreicht und gut ist. Also da ist dann der wohlmeinende Hausarzt, der aber Hausarzt ist, Allgemeinmediziner, zwar die Person seit vielen Jahren kennt und auch immer schon behandelt hat, vielleicht seit Jugendzeiten, ich weiß nicht was, ja, zusammen alt geworden oder sonst irgendwas. Und er sagt, nee, das ist noch alles in Ordnung. Das ist es nicht. Ja, das ist es nicht. Warum ist es das nicht? Weil, das habe ich gelernt, ja, ich kann hier jetzt große Reden schwingen. Es war nicht so, dass ich das gewusst hätte. Ja, ich habe dann gedacht, ja, wie machen die denn das überhaupt? Ja, wie kann man denn überhaupt Demenz? Dann hatte ich tatsächlich die Gelegenheit, ich war damals im Kanzleramt, die Größen der Forschung anzurufen. Mhm. Ja, das habe ich auch gnadenlos getan. Und habe gesagt, Herr Professor, sagen Sie mir also einem schlichten Menschen wie mir, ja, wie, was ist denn da der Stand der Technik? Da kann ich zunächst mal eine beruhigende Nachricht bringen. Das Bewusstsein für die ganze Angelegenheit breitet sich denn auch in der forensischen Psychiatrie ja stärker aus, überhaupt auch in der Gesellschaft dann doch etwas mehr. Und wir haben in Berlin die entsprechende Vereinigung, deren Namen ich immer vergesse, weil es 4 Abkürzungsbuchstaben sind, aber das sehen Sie mir jetzt bitte nach. Das Entscheidende ist, die zertifizieren.
Okay.
Die zertifizieren und zwar nach Kriterien, die allgemeine Wissenschaft A entwickelt und B aktualisiert. Mhm. Das ist jetzt auch gerade vor wenigen Monaten nochmal wieder aufgelegt worden, sodass man, und vor allen Dingen der Richter, der ja den Gutachter bestellen muss, an zertifizierte Gutachter kommen kann, wenn sie denn entsprechende Kapazitäten und sowas alles haben. Das ist ja ganz klar. Also man ist da heute schon etwas weiter und nicht mehr vollständig irgendwelchen mehr oder weniger laienhaften, also Dingen ausgerichtet.
Ja, so Bauchentscheidung, ne? Das wäre ja das schlimmste Szenario.
Genau. Das ist also nicht der Fall. Aber ich habe dann einen, den mal gefragt, sagen Sie mal, wenn so eine betroffene Person, und der muss sich die ja persönlich angucken, der Gutachter, also Aktenlage geht nicht.
Das ist ein Hausbesuch quasi.
Ja, oder vielleicht auch zu sich holen, wenn so eine betroffene Person Ihnen gegenüber sitzt. Mhm. Wie ist denn das eigentlich?
Ja.
Ja, was ist denn mit dem sogenannten Fassadenphänomen? Ja, Sie haben das Wort wahrscheinlich schon mal gehört.
Genau, also vielleicht für alle Zuhörenden. Ich glaube, viele kennen die Situation. Im Alltag funktioniert ganz viel nicht mehr so und dann plötzlich ist vielleicht der Besuch vom MDK oder man ist beim Arzt und auf einmal ist der Angehörige einfach sehr, sehr fit, viel fitter als sonst im Alltag. Und man denkt sich so, Mist, eigentlich bräuchten wir doch eine Unterstützung oder einen Pflegegrad oder eine Höherstufung. Aber natürlich, weil alles nach außen, sage ich mal, gut wirkt, funktioniert es dann nicht. Also das steckt so hinter diesen
Fassaden. Ja, das scheint ein physiologischer Vorgang zu sein. Irgendwie Adrenalin wird ausgeschüttet oder was, weil man sich schämt. Das ist ja ohnehin vielfach der Fall, ne? Scham
ist ja
oder
so eine schlimme Prüfung. Nicht? Also es fühlt sich ja an wie so eine Prüfungssituation, dieser Hausbesuch vom MDK.
Ja, so. Oder eben vom Gutachter in dem Fall so. Und da Scham oder irgendwie Entrüstung oder Blockade oder sonst irgendwas, die rufen Kräfte hervor, die tatsächlich dieses Fassadenphänomen ermöglichen, so möchte ich das mal sagen.
Ja.
Und dann braucht man schon sehr viel Sachkunde buchstäblich, um hinter diese Fassade gucken zu können. Und dann auch bei der Frage, das betrifft auch stark die Vorsorgevollmacht, wenn die vor einigen Monaten erteilt worden oder widerrufen oder sonst was worden ist, ja, oder auch die Betreuungsverfügung, von der wir eben sprachen, kann ich als Gutachter sehen, wie fit der damals war und wie der heute ist. Mhm. So. Und da hat mich sehr beeindruckt, die Aussage einer Kapazität auf diesem Sektor, die zu mir sagte, wissen Sie, das mit dem Fassadenphänomen kriegt man mit einiger Erfahrung möglicherweise noch hin. Ich fasse jetzt erstmal in meine medizinisch laienhaften Worte, ja. Aber die Rückschau, ja, maximal 3 Wochen.
Mhm.
Maximal 3 Wochen.
Mhm.
Das bedeutet also, und das ist ja klar, dass ich, ein Kernbereich ist wirklich, dass ich frühzeitig im Umfeld jetzt, sehen Sie es mir nach, Sie sind alle betroffen, die da zuhören und denken, was redet der für einen theoretischen Kram da? Aber im Umfeld irgendwie doch Ausschau halten, ob man an eine qualifizierte Gutachterperson tatsächlich herankommt, damit man die Sicherheit auf dem Sektor auch hat. Und die kann man im Internet tatsächlich abrufen. Das Gericht, wenn das Verfahren nun eingeleitet ist, wird das ja von sich aus tun. Aber es ist eine problematische Ecke. Das ist gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. Und je weiter das fortgeschritten ist, umso problematischer ist das, denn im Ergebnis, und das ist ja die eigentliche Antwort auf Ihre Frage, wenn es denn fortgeschritten ist, bin ich darauf angewiesen, mir diese Rechtsmacht zu verschaffen.
Ja.
Sonst kann ich weder mit dem Arzt, noch mit dem Vermieter, noch mit dem Heim, noch mit der Bank handeln.
Mhm.
Also insofern ist es nicht so, dass wir da eine freie Wahl irgendwie hätten.
Mhm. Also es geht jetzt um den Angehörigen, ne? Wenn Sie sagen,
den pflegenden Angehörigen. Genau, den pflegenden Angehörigen. Also irgendwo ist der Punkt erreicht, das ist ja bei Ihrer Frage der Hintergrund, der Punkt erreicht, wo ich dann vielleicht auch nicht mehr sprechen kann, aber all das machen muss.
Ja, genau.
Was ist denn mit dem Kündigen der Wohnung?
Ja.
Ja, bei der Entscheidung, kann noch bleiben oder nicht. Was ist denn mit der Krankenversicherung, mit der Pflegekasse und diesen ganzen Sachen? Ich bin dort handlungsunfähig und muss mir sozusagen die Betreuerstellung, wenn ich denn keine Vorsorgevollmacht habe, muss sie mir beschaffen.
Mhm. Und das geht über ein Gutachten quasi.
Das geht über das Gericht immer nur, ne? Das geht über einen richterlichen Beschluss. Der richterliche Beschluss und nur der, aus den Gründen, die ich vorhin erlernt habe, mit der entweder ausgewählten Person, Stichwort Betreuungsverfügung, oder der dann vom Gericht ausgewählten Person. Aber Grundvoraussetzung ist natürlich, dass der Richter feststellt, die betroffene Person, der Kranke, der Angehörige, ist für sich selbst nicht mehr handlungsfähig. Das ist der entscheidende Punkt.
Und jetzt mal ganz juristisch laienmäßig gefragt, ich gehe zum Gericht und stelle einen Antrag oder wie sieht das aus?
Ja, ganz banal. Ob man, sagen wir mal, in der Lebenssituation, in der sich unsere Zuhörer befinden, jetzt überhaupt den Kopf dafür hat, ja, oder überhaupt sich in der Lage sieht, das ist jetzt nochmal eine spezielle Frage.
Ja, genau.
Aber grundsätzlich kann ich ganz niederschwellig sozusagen in die Geschäftsstelle des Betreuungsgerichts gehen. Die ist immer beim Amtsgericht. Mhm. Ne? Das kann ich aus dem Internet gucken, welches da ist. Ne? So. Mhm. Und kann sagen, ich muss hier einen Betreuungsantrag stellen.
Mhm.
Und jetzt wird folgender Mechanismus ausgelöst. Indem dem Gericht das bekannt geworden ist, ja, rollt der Mechanismus an, von Amts wegen zu ermitteln.
Ja.
Ja, also man muss dann jetzt nicht da dauernd hinterherlaufen und irgendwie Anträge stellen. Das ist die eine Möglichkeit. Mhm. Die andere Möglichkeit ist, in den Großstädten Bezirk, in den ländlichen Regionen Kreis gibt es eine Betreuungsbehörde.
Mhm.
Ja, die ist je nach Verwaltungsstruktur unterschiedlich angesiedelt, meist bei den Sozialbehörden und so weiter. Dort kann ich hingehen und kann sagen, was mache ich denn nun?
Mhm.
Und dann gibt es, auch das im Internet abrufbar, darunter die Ebene der Betreuungsvereine, Stichwort Niederschwelligkeit. Mhm. Ja, möglicherweise hat man Angst vor der Behörde oder dem Gericht oder sonst irgendetwas. Ja, und Betreuungsvereine, das waren ursprünglich mal freiwillig, möchte ich mal sagen, sind sie noch immer, aber engagierte Personen, die inzwischen seit dem 2023er Gesetz, seit der Betreuungsreform, sehr stark noch in das System eingebunden sind und eine starke Beratungsfunktion haben. Und die finde ich auch, indem ich Betreuungsverein und meinen Ort, meinen Wohnort eingebe. Dann erscheint bei Google, ganz banal bei Google, wo ich hingehen kann. Ja, so. Und da ist man dann tatsächlich auf der niederschwelligsten Ebene, die einem vielleicht am wenigsten bedrückt oder Angst macht oder so, in der Lage, diese Schritte, die ich jetzt gerade beschrieben habe, sich nochmal erläutern zu lassen. Mhm. Also da findet man dann schon Hilfe.
Das war jetzt sozusagen ja die kleine Lösung.
Ja,
Sie haben auch
genau.
von der großen Lösung gesprochen. Vielleicht können wir kurz skizzieren, wie das aussieht und wo da die Herausforderung liegt.
Ja, ja. Die große Lösung heißt, dass ich diesen ganzen Entscheidungskomplex, der sonst auf das Gericht und den Gutachter verlagert ist, ja, dass ich den zu einem Zeitpunkt, wo ich noch völlig beieinander bin, also Sie und ich heute, ja, beispielsweise, für mich selber regle.
Ja.
Das heißt das, ja. Und da gibt es eine juristische Problematik, die ich leider nicht ganz auslassen kann. Und einen einfachen Teil der ganzen Angelegenheit, wo jeder aufatmet.
Vielleicht fangen wir mit dem Schwierigen an.
Schwierigen
und gehen dann
an,
zum Einfachen.
Ja. Also, und davor gibt es noch eine psychologische Hürde, dass das nämlich keiner will.
Ja.
Weil alle denken, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich morgen dement.
Ja, es ist eine große, also habe ich die Erfahrung gemacht, bei den älteren Personen eine große Angst vor dem Thema, weil das Gefühl damit einhergeht, wenn ich das unterschrieben habe, dann habe ich meine Rechte abgegeben an die Person. Aber eigentlich geht es mir doch noch gut, deswegen warten wir mal lieber noch.
Ja, und in dieser ist genau die Gemengelage. Ja, das ist so, ich mache kein Testament, weil ich dann tot bin. Ja, so, ich mache keine Vorsorgevollmacht, weil ich dann mich irgendwie der Freiheit begebe. Mhm. Ja, das ist in der Tat so. Auch das musste ich erst lernen. Es ist nicht so, dass ich das gewusst hätte. Und es ist auch nicht so, dass ich staunenderweise, als ich dann Gespräche geführt habe, und das tue ich viele, ja, so einen Fall haben wir bei uns auch und das wollten wir auch schon die ganze Zeit und so weiter, aber und so weiter. Mhm. X-fach möchte ich sagen. Also in 10 Fällen 9 haben diese Haltung, auch bei Vorträgen, die ich halte. Alle gucken betroffen, alle haben im Freundeskreis, im Familienkreis und so weiter, haben die Erfahrung gemacht, was passiert, wer nicht. Aber ich sehe selber, ach nee, da warten wir mal lieber nochmal. So. Kleiner Schlenker, ich habe tatsächlich Freunden, engen Freunden, jahrzehntelangen Freunden klar machen können, dass das keine gute Idee ist. Und habe gesagt, ich sage euch und damit jetzt auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hier, warum das keine gute Idee ist.
Sagen Sie es uns.
Also, wenn Sie heute ins Internet gehen, bei Google, und Sie geben Vorsorgevollmacht ein, ja, dann erscheint, ja, Vordruck bei Verbraucherzentrale nicht, aber bei anderen, unter anderem auch beim Bundesjustizministerium, ja, genau. Und dann kann man sich das ausdrucken und dann mache ich nur die Kreuzchen, wie auch bei der Betreuungsverfügung und dann ist alles klar. So. Da ist aber, wenn Sie genau hingucken, an einer bestimmten Stelle eine kleine Fußnote. Ja, das ist ähnlich wie bei der Deutschen Bahn, wo Sie ja auch immer die Erstattung nur, also grundsätzlich nicht kriegen, ja. So die Bonuspunkte auch nicht. So. Und diese Fußnote, wenn Sie da mal genau drauf gucken auf das Formular, dann steht da, ja, aber es soll immer das sogenannte Innenverhältnis geregelt werden. Gucken Sie mal drauf. Ja, so. Und beachten Sie bitte das. Kein Mensch weiß, was das Innenverhältnis ist.
Was ist das Innenverhältnis?
Kein Mensch weiß, was das bedeutet.
Aha.
Kein Mensch weiß, wie er mit diesem Vordruck überhaupt dann vernünftig umgehen soll.
Yeah.
Zunächst einmal, wenn Sie den Vordruck sehen, dann können Sie in der Tat ankreuzen, also ärztliche Behandlung so und so viel, Bankkonto so und so viel. Und das ist alles zunächst mal scheinbar einfach.
Yeah.
Und wir haben auch 6 Millionen bei der Bundesnotarkammer hinterlegte Vollmachten. Mhm. Wobei die Leute immer denken, wenn ich das da hinterlegt habe, ist alles gut. Nein, ist nicht gut. Denn der Gesetzgeber hat dem, warum auch immer, nicht dazu erzählt, was eine Vollmacht eigentlich ist und wozu die eigentlich gut ist.
Mhm.
Eine Vollmacht ist eine Legitimation gegenüber, sagen wir, dem Vermieter oder der Bank, anstelle des Vollmachtgebers zu handeln.
Mhm. Ja.
Das nennt man rechtliches Können.
Mhm.
Können,
mhm.
Ja. Die schwebt aber frei im Raum, solange man nicht das rechtliche Dürfen, das ist dieses sogenannte Innenverhältnis, geregelt, und zwar verbindlich geregelt hat. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Wenn Sie jemanden bitten, ein Auto für Sie zu kaufen, ja, kommt ja mal vor, also irgendwie, ja, was weiß ich, dann erteilen Sie eine Vollmacht, das ist klar. Was Sie aber natürlich dazu machen, ist, es soll so und so alt sein, es darf den und den Preis nicht überschreiten, es muss TÜV-fähig sein oder sonst irgendwas und es muss irgendwie erreichbare Nähe. Also all solche Dinge, die Sie ja nicht ohne diese Dinge besprochen zu haben, erteilen Sie ja keine Vollmacht.
Also quasi, ich gebe der Person die Informationen von mir, die mir wichtig sind.
Nein,
oder?
Ich binde sie rechtlich. Das ist der entscheidende Punkt.
Okay.
Das ist der entscheidende Punkt.
So.
Ich binde sie rechtlich. Ausgerechnet bei der Vorsorgevollmacht, wo ich von der ärztlichen Behandlung bis zur Frage, ob ich im Heim lebe, alles in der Tat die Rechtsmacht auf den Vollmachtnehmer übertrage und der kann dann dem Heimvertrag, ausgerechnet da findet das in der Regel nicht statt. Und das Schlechte ist, es muss auch nicht stattfinden. Mhm. Die Vorsorgevollmacht als solche ist im Rechtsverkehr gültig.
Mhm.
Aber das Ganze, was dahinter liegt, ja, denken Sie an den Autobeispielsfall, das bleibt ungeregelt und das ist natürlich das Einfallstor für 2 große Probleme. Problem A, ich nehme mal das ganz Schlimme, das ist diese Missbrauchssituation und sie ist katastrophal. Und Problem B, das sind die Gutmeinenden, die aber vielleicht auch überfordert sind.
Ja.
Ja? die tatsächlich keine Erfahrung im Bankgeschäft haben oder die vielleicht schlicht und ergreifend im maßgeblichen Zeitpunkt nicht erreichbar sind, weil im Urlaub oder sonst irgendwas. Oder die dann auch jahrzehntelange Freunde, die irgendwann ihrerseits im Grunde jemanden bräuchten, ja, aber dann immer noch da stehen. So. Und all diese Dinge, die bleiben unberücksichtigt, wenn man der Vollmacht nicht diese Grundlage gibt. Das war der problematische Teil.
Und der einfache Teil. Der
Problematik. Jetzt kommt die gute Nachricht. Ja. Die gute Nachricht ist, wenn man das vernünftig geregelt hat, so wie ich für meine Freunde, dann reduziert sich der Rest tatsächlich auf ein Word-Dokument. Und zwar ein Word-Dokument, wo ich aufschreibe, für Arzt will ich das und das und das und das. Wohnen will ich da und da und da und da. Wenn ich Pflegefall werde, darf so und so viel eingesetzt werden, um die Türen zu verbreitern in meinem Haus. Das sind ja praktische Fälle, damit ich mit dem Rollstuhl da durchkomme. Und wenn es ganz zum Ende geht, soll das folgendermaßen aussehen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Dazu brauche ich null Rechtskenntnis, Erfahrung oder sonst was. Dazu brauche ich nur das zu tun, was ich ja ohnehin immer mache. Ich überlege mir ja immer, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Nur zu meinen Freunden habe ich gesagt, damit das klar ist, ihr aktualisiert das für euch jedes Jahr. Das war zufällig Februar, Und wir haben dann aufgeregt, jedes Jahr im Februar. Das macht man für sich selber innerhalb dieses eben beschriebenen Rahmens zu dem Zeitpunkt, wo man noch voll beieinander ist.
Ja.
Wo man noch voll sei es, ich will in der Wohnung bleiben, nur mit den Füßen zuerst aus meinem Haus. Oder nee, lieber betreutes Wohnen ab Zeitpunkt X oder was. Ja, und so weiter und so weiter. Das ist insofern die große Lösung, als es die Dinge erfordert, die ich gerade beschrieben habe. Aber die gute Nachricht ist erstens, ich bin völlig frei und nicht wie die vorhin erwähnten, meinen, dass ich dann ja alles aus der Hand gebe.
Ja.
Mitnichten, mitnichten. Sondern da ist dieser Rahmen.
Ja.
Und dieses, ich nenne es immer Word-Dokument, es kann auch von Hand geschrieben sein, ne, so, das aktualisiere ich jedes Jahr neu und lege mir selbst die Karten, ob ich dieses und jenes alles noch so will. Oder welche Veränderungen da eingetreten sind. So, das für mich selber mache ich das. Und dann klicke ich das sozusagen in diese Absprache mit der bevollmächtigten Person ein und fertig ist die Laube. Dann bin ich völlig abgesichert. Jetzt kommt wieder eine schlechte Nachricht. Ich muss die Person natürlich haben.
Ja, genau.
Die volle Vertrauensperson muss ich haben. Die muss in der Lage sein. Aber das ist auch nicht anders als bei den Betreuungsfällen, die wir nun gleich noch wieder ansprechen werden, bei den so. Das ist das Problem. Und es gibt noch eine ganz praktische Sache, die ist aber auch ganz leicht zu regeln. Händige ich ihm die Vollmacht gleich aus?
Oder
sage ich, pass mal auf, wenn der Fall eintritt, dann ist in meinem Schreibtisch obere Schublade und der Schlüssel ist da und da.
Sie muss gut zugänglich sein.
Das
ist der Punkt.
Leider kommt noch eine kleine, eigentlich ist es keine schlechte Nachricht, ist das, was wir sowieso alles müssen. Es muss natürlich eine Liste her und aktualisiert werden, in der drin steht, ich bin bei der Krankenversicherung so und so, unter der Versicherungsnummer so und so. Mein Rentenversicherungsträger ist, bis hin zu den Passwörtern, na, damit, wenn du auf mein Ding zugreifen willst, dann hast du das und so, die ihrerseits irgendwo untergebracht werden muss. Also will heißen, Strich drunter unter diese ganze Geschichte. Ich lasse den juristischen Kram jetzt mal weg. Ja, also Strich drunter. Es ist nicht so, dass ich mich meiner Freiheit begebe. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ich steuere sie für den Zeitpunkt X. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, es ist zu Anfang etwas mühsam, weil ich ja diese ganzen Passwörter zusammenschreiben muss, oder auch die Liste aktualisieren muss. Aber das ist doch letzten Endes wie sonstige unangenehme Sache, die ich halt einmal im Jahr machen muss.
Ja. Na,
das ist der Punkt. Aber die Freiheit bleibt voll erhalten. Das ist ein großer Irrtum und das ist die eigentlich gute Nachricht. Bleibt allerdings nur erhalten, wenn ich einmal mir diese Mühe mache.
Ja.
Das ist allerdings so,
Und wenn ich sie frühzeitig mache.
Ich bin dann raus hinsichtlich der Frage, gibt es irgendeine dritte Person in meinem Leben, die ich nicht bestimmt habe? Nein. Gibt es irgendeinen Gutachter in meinem Leben, den ich nicht bestimmt habe? Nein. Wird irgendwas passieren, was ich jetzt und vermutlich dann auch nicht will? Nein. Es ist das sicherste Instrument, die komplette Selbstbestimmung zu erhalten, allerdings mit zu Anfang etwas Mühe. Daher große Lösung.
Ja, ja. Danke für die Erläuterung. Ich würde gerne noch auf die andere Seite schauen, ja, auf die Perspektive der, ja, wahrscheinlich der Zuhörenden, der Angehörigen, der pflegenden Angehörigen, wenn es darum geht, eben, wer übernimmt die Betreuung oder wer lässt sich eben in der Vorsorgevollmacht einsetzen. Also, Sie haben es schon angedeutet, ist auch eine Frage des Könnens, und so. Ja. Welche Fragen oder welche Dinge sollte man bedenken, bevor man zustimmt oder sagt, ich möchte die Betreuung übernehmen? Was sollte man wissen?
Vielleicht zeilen wir das in zwei Teile auf. Mhm. Das eine ist das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Welche Dinge muss ich für mich selbst, jeder Einzelne?
Ja.
Und die zweite Frage ist, wenn es, sagen wir, drei Kinder oder drei Neffen oder irgendwie oder drei Freunde oder irgendwas gibt. Wie ist das bei der Geschichte so? Die Frage für mich selber, das ist natürlich eine hochverantwortungsvolle Geschichte. Mhm. Der Gesetzgeber im Betreuungsrecht jetzt wieder, ich bin weg von der Vorsorgevollmacht. Ja. Ne? Der Gesetzgeber sagt, du, lieber Betreuer, bekommst zwar die gesamte Handlungs- und Rechtsmacht, bist aber im Grunde verpflichtet, die ganze Zeit darauf zu achten, dass das, was du machst, dem Willen der Person weiterhin entspricht. Also ist sozusagen so eine Art Persönlichkeitsteil.
Ja, genau.
So. Und wenn Sie das mal zu Ende denken, dann haben Sie sich selber die Frage zu stellen, als jemand, der bereit ist, das zu tun, habe ich überhaupt Erfahrung mit Bankgeschäften, Mieterumgang, überhaupt im Geschäftsleben? Bin ich vielleicht zufällig Krankenschwester, Pfleger? Dann ist ja die Gesundheitsfrage unproblematisch. Aber traue ich mir sozusagen das zu? Da würde ich mal sagen, ja, es ist natürlich verantwortungsvoll, nur ich muss es ja letzten Endes für mich selber in meinen eigenen Angelegenheiten ja auch tun.
Ich wollte gerade sagen.
Also insofern ist das nicht wirklich, abgesehen von irgendwie so bauchmäßigen Hürden, ich muss auch mit meinem Vermieter umgehen. Das ist diese Frage. Die zweite Frage ist, bin ich beruflich tatsächlich dann auch am Ort oder bin ich, wer weiß, woanders? Sonst was ist ja heute eine durchaus gängige Situation, ja. Kann ich das in meinen Alltag irgendwie einbinden, zumal wenn ich gesetzlicher Betreuer bin, ja auch gewisse Berichtspflichten dann auch noch entstehen. Das ist bei Verwandten zwar etwas weniger als bei Drittpersonen, aber immerhin, ja, auch dem Gericht gegenüber. Also bin ich in der Lage, geschäftsgewandt genug, das zu machen? Oder bin ich vielleicht kraftwissens in der Lage, den Gesundheitsteil gut zu machen? Das führt zu der Frage, ob man das vielleicht aufteilt. Beides geht, ja, so. Und bin ich in der Lage, mit meiner verwandten Person, deren Demenzzustand ja fortschreitet, noch so zu kommunizieren, dass ich also wirklich Anhaltspunkte dafür habe, das will die jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, also diese Frage, es geht ja darum, im Sinne der Person zu handeln.
So ist es, so ist es. Und was ist denn, wie lange in der Wohnung?
Ja.
Oder zu mir genommen oder heim? Oder betreutes Wohnen, ja, das ist auch eine Frage dann der Empathie natürlich, auch der persönlichen Beziehung, hat mit Juristerei irgendwie gar nichts zu tun, sondern das ist das, was Sie zu Anfang sagten, ganz individuelle Lage, im Familienverband. Die Fragen muss ich mir selber stellen. Oder, das wäre ja die Alternative, kenne ich in unserem vertrauten Umfeld eine Person, die bereit in der Lage wäre? Das wäre ja die Alternative. Oder muss ich eben dann tatsächlich auf den Worst Case im Grunde zurückgreifen, dass ich sage, wenn ich die Pflegetätigkeit ausüben muss, bin ich dazu einfach nicht in der Lage. Ich habe schon meine Berufstätigkeit halbiert sozusagen und das nimmt mich sehr stark in Anspruch. Ich bin sehr kaputt und so weiter und so weiter. Ist ja alles legitim. Und dann lieber einen Fremdbetreuer. Die heißen so, ist ein bisschen blöder Ausdruck, aber die heißen so. Ne? Lieber einen Fremdbetreuer, so wie ich persönlich einer bin. Kann die Alternative sein. Kann auch richtig sein.
Ich wollte gerade sagen, wir haben nur quasi im Worst-Case-Szenario darüber gesprochen, aber es gibt ja durchaus auch Konstellationen, wo das total hilfreich und unterstützend
sein kann. Und entlastend ist.
Ja.
Und deswegen kann ich diesen ersten Teil Ihrer Frage nur beantworten, hängt von der Persönlichkeit der handelnden Personen ab und auch von dem Gefüge, damit kommen wir zum zweiten Teil sozusagen, was wenn mehrere?
Ja, genau. Das ist
hier ist ja denkbar ich nenne es jetzt mal Familienverbund oder Freundeskreis, ist ja denkbar, dass man sich wechselseitig entlastet, indem man sich das aufteilt. Mhm. Das geht ja. Ne? Man kann einen entsprechenden Antrag stellen, dann werden also zwei Betreuer, einer für Geschäftskreise heißt das, ne? Also einer für die Vermögenssorge, so heißt das, das ist der ganze wirtschaftliche Teil. Ne? Mhm. Und einer für die Personensorge, das ist der ganze Gesundheitsteil, die Frage Aufenthalt, Heimbestimmung, ja. Post und all diese Geschichten. Das ist theoretisch möglich, dass also zwei Geschwister, Neffen, Nichten, also sonstige Verwandte sagen, du bist sowieso Pfleger oder Krankenschwester, erledigt sich dann sozusagen von alleine die Aufteilung. Das geht. Das ist das geht. Hat allerdings die Notwendigkeit in sich, dass man im Grunde permanent auch Einvernehmen untereinander behält. Also bei der Aufteilung Krankenhaus versus Bank ist es vielleicht noch machbar, ja, so. Wenn man die dritte Variante nimmt, dass man sagt, nee, wir tragen alles gemeinsam, dann wird's schon ein bisschen unpraktisch.
Also quasi ist es der Fall, es werden mehrere Personen als Betreuer eingesetzt. Wo liegen da die Fallstricke?
Wo liegen da die Fallstricke? Da liegen die Fallstricke in der Notwendigkeit, intern sich einig zu bleiben. So möchte ich das mal formulieren, ja, und sich nicht irgendwie in die Haare zu geraten. Und du wusstest doch genau, dass Oma das noch nie wollte, ja, und nein, gar keine Rede und sonst irgendwie was. Das darf natürlich dann nicht passieren, denn, und da kommt es dann wieder auf die Ausgestaltung an, grundsätzlich, das betrifft eigentlich mehr den Bereich der Vorsorgevollmacht jetzt, wenn ich da mehrere Bevollmächtigte mache, die können sich ja auch gegenseitig blockieren.
Ja.
Ja, na, da ist zum Beispiel ein Fallstrick. Ne? Die können sich gegenseitig blockieren, sind sich dann nicht einig. In der Betreuungsvariante rennt dann einer zum Gericht und der Betreuungsrichter muss entscheiden. In der Vorsorgevollmachtsvariante ist es noch schlimmer. Also der Fallstrick ist letzten Endes in der Dynamik, so würde ich das beantworten, in der Dynamik, die in dieser familiären oder sonstigen Pflegesituation ist, sich verändert oder aus sonstigen Gründen kompliziert wird. Mhm. Deswegen ist eigentlich, würde ich mal so sagen, die Konzentration der Betreuer- oder Vorsorgevollmachtsnehmerrolle auf eine Person schon die, ja, man muss so sagen, die weniger komplizierte.
Obwohl es aus Angehörigensicht ja die größte Verantwortung bringt.
Na klar, so. Da ist also einmal, ich werde davon erdrückt.
Ja.
Ja, das ist ja die Variante. Oder auch die Variante, das Verhältnis entwickelt sich dann doch nicht so harmonisch. Kann ja auch sein.
Ja, na, genau. So. Also das ist so eine Pflegephase geht ja oft über viele Jahre. Mhm. Und wenn ich da jetzt so zum Beispiel auf die Erfahrung mit meiner Mama zurückblicke, da waren Zeiten, wo ich weniger da sein konnte, mich weniger kümmern konnte, einfach weil ich ein Baby hatte da sein konnte und dass er mein Bruder übernommen hat. Und ich immer sehr dankbar war, dass wir beide quasi offiziell eingesetzt waren.
Ja.
Wir aber auch ein gutes und sehr transparentes, vertrauensvolles Verhältnis haben. Und ich mich jetzt frage, wenn ich alleine eingesetzt bin und alleine quasi immer diese Verantwortung tragen muss, ist schon auch ein großer Druck. Was ist denn, wenn man was falsch macht oder nicht greifbar
natürlich,
ist?
Natürlich. Also hier ist theoretisch denkbar, dass man natürlich zu einem früheren Stadium dann noch für eine zweite Person eine Betreuungsverfügung erteilt, also die betroffene Person erteilt hat. Diese Betreuungsverfügung hat die rechtliche Auswirkung, dass das Gericht keine andere Person grundsätzlich auswählt. Mhm. Na, so. Und dass man ja auch einen Ersatzbevollmächtigten kann man bestellen. Das geht bei der Konstruktion des Innenverhältnisses mit entsprechender Umsetzung. Das geht. Bei der Situation, in der sich die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer befinden, wenn sie das nämlich nicht gemacht haben, ist es ein bisschen komplizierter, nicht? Mhm. Weil da ja das nicht im Vorfeld gesteuert worden ist.
Ja.
Aber wissen Sie, ich hatte ja auch für Desideria dieses Webinar gemacht und dann war hinterher so eine Frageteil. So. Und da ist mir nur noch mal wieder klar geworden, dass wirklich jede Konstellation, natürlich, es ist banal, man mag es gar nicht sagen, aber es ist wirklich so, ja. Jede Konstellation ist individuell. So individuell wie Familienbeziehungen oder Freundesbeziehungen sind. Und deswegen ist immer das eine, Sie sprachen von sich selber, Sie waren mit Ihrem Bruder immer völlig einig, null Problem, ja. Null Handlungsbedarf, null. Ja, so. auch null Fallstrick, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, so. Aber Fallstricke können auch entstehen. Und dann ist mein Rat, dass man mindestens im Interesse des betroffenen Angehörigen sich darüber einig bleibt, dass man dann diese möglicherweise verknotete Fallstrengsituation durch eine gerichtliche Zuordnung auflösen lässt. Okay. Ich lasse mal den Vorsorgefall jetzt weg. Ne? Ja, ja. Auflösen lässt. Das geht ja. Man kann ja sozusagen Hand in Hand gewissermaßen. Wir können uns zwar nicht einigen, ob das oder jenes für die Angehörigen, aber darüber sind wir uns einig. Und das, diese Verantwortung, dass man im Interesse des Betroffenen, der Betroffenen, sich so weit, möchte man sagen, zusammenreißt, ja. Und das kann einem keiner abnehmen.
Okay, naja.
Das ist halt so, dass man dann den Mechanismus, den beschriebenen, in Gange setzt und zur Not halt den Dritten, also den Fremdbetreuer, einschaltet, um raus zu sein.
Ja.
Das ist eine Variante, ja. Die Fallstricke liegen bei einem selbst, letzten Endes.
Das Leben.
Das Leben, ja, klar, das Leben, natürlich.
Klar. Leben, Lieben, Pflegen. Wissenswert.
Ich würde gerne noch kurz unsere Rubrik Wissenswert einschieben. Da stelle ich immer eine Studie oder eine Untersuchung oder eine Befragung vor, die so zum Thema passt. Und ich habe jetzt quasi zum Thema rechtliche Vorsorge eine wissenschaftliche Befragung zum Thema Patientenverfügung gefunden. Repräsentative Umfrage, über 90% kannten eine Patientenverfügung.
Ja.
38% haben nur eine erstellt. Und was mich besonders erstaunt hat, es war nur ein Viertel, die gesagt haben, sie haben dafür Unterstützung in Anspruch genommen oder möchten dies tun. Also die große Mehrheit macht das alleine oder möchte es alleine machen. Und dann habe ich gedacht, jo, als ich dachte, ich kann das so alleine, habe ich drauf geschaut und fand das ziemlich kompliziert und verwirrend. Und was würden Sie aus Ihrer Expertise raten? Kann man das alleine machen? Sollte man Unterstützung in Anspruch nehmen? Und Unterstützung ist jetzt ganz verschieden und breit gefächert, ne? Also das bedeutet nicht, ich muss jetzt zum Anwalt gehen oder zum Notar, sondern wie schätzen Sie das ein oder was für einen Rat würden Sie geben?
Also man kann ja in der Tat ausgehen von dem Vordruck im Internet, Bundesjustizministerium,
genau,
aufholen, gar keine Frage.
Den verlinke ich auch in den Shownotes.
Ja, und dann kann man ja, dann sieht man, die meisten Fragen kann man ja für sich, und jetzt kommt das Entscheidende, für sich selber, ja. Intensivstation, ja oder nein, kann nur ich beantworten. Dazu brauche ich keinen juristischen Rat oder sonst irgendwas, ja. Oder palliativ, ja, bis zu welchem Punkt und solche Geschichten. Das sind hochpersönliche Entscheidungen, die da kann ich keinen Rat, also kann ich noch nicht mal Rat in Anspruch nehmen, brauche ich auch keinen. Das Problem liegt woanders. Das Problem liegt darin, dass ich in dem gesetzlichen Rahmen, den wir dafür haben, zwei Dinge haben. Einmal haben sich die gesetzlichen Vorschriften weiterentwickelt und die Patientenverfügung, die vor 10 Jahren zu den Akten genommen worden ist, entspricht möglicherweise nicht mehr ganz der heutigen. Das ist erstmal Punkt 1. Also man sollte, wenn man sich über den Punkt Patientenverfügung Gedanken macht, sich auf den Stand von jetzt bringen. Und das heißt ja praktisch diesen Vordruck, der ja aktuell ist, irgendwie zugrunde legen den Überlegungen. So. Und dann ist natürlich die Frage, jetzt ist der Fall eingetreten und es ist nicht so ganz klar in der ärztlichen Situation da im Krankenhaus. Dann schiebt im Grunde der Gesetzgeber jetzt dann bei der Konstellation, es gibt einen Betreuer, schiebt der Gesetzgeber das auf letzten Endes dann doch sehr stark auf den Betreuer und dessen Einstellung, obwohl die medizinische Maßnahme, die jetzt gerade ansteht, ich möchte sagen, mutmaßlich den Intentionen des Betroffenen entspricht, weil der mal vor x Jahren gesagt hat, ich habe die und jene Weltanschauung und Einstellung und das kommt für mich gar nicht in Frage und so weiter und so weiter und so weiter. Da wird es ganz dünn. Die Luft, Sie merken, die Luft wird ganz dünn. Und die Frage, wo kann ich mich beraten lassen, muss es überhaupt nötig? Das ist ja Ihre Frage.
Ja, genau.
Zunächst mal Antwort, ich sagte vorhin schon in einem Zusammenhang, grundsätzlich ist der Betreuungsverein, die Betreuungsbehörde, gesetzlich vorgegebene Beratungsstellen. Also Anwalt und Notar gar nicht. Aber ich fürchte, dass da an der Stelle eine rechtliche Beratung gar nicht möglich ist, weil ich ja tatsächlich, der gesetzliche Rahmen ist so, wie man ihn auch nachlesen kann, aber ob das dann nun adäquat ist oder nicht, das ist wie vorhin bei dem Thema, wie sind die familiären Verhältnisse. Also irgendwo, dafür, gerade weil es so persönlich ist, ja, irgendwo verlässt das natürlich den regelbaren Bereich und geht in meine persönlichen ethischen und medizinischen und sonstigen Überlegungen rein.
Ja.
So. Und davor, sich festzulegen, scheuen sich wahrscheinlich die, was hat sie gesagt, 38% haben, ne? Oder?
Ja,
also scheuen sich dann, ach nee, ach wer weiß, und das entwickelt sich auch. Und die Medizin entwickelt sich ja in der Tat.
Ja,
das stimmt ja. Deswegen ist es ja so sinnvoll, auch diese ganzen Dinge immer zu aktualisieren, genauso wie dieses Word-Dokument, was ich vorhin bei der Vorsorgevollmacht sagte. Man sollte sich davon befreien, dass man das einmal macht und dann ist alles vorbei. Nein, das Leben ist ja nicht vorbei. Infolgedessen ist auch diese Rahmungsnotwendigkeit auch nicht vorbei. Nicht?
Ja.
Das ist so. Vielleicht an der Stelle werden Sie mich ja wahrscheinlich gleich fragen, was ist mit dem Ehegatten?
Genau, das haben wir vorhin irgendwie nach hinten verschoben. Genau, ist es mit dem?
Ich will Ihnen da nicht, also soll ich antworten?
Bitte?
Ist das Ihnen recht? Ja. So. Da ist es nun so, dass tatsächlich seit der Betreuungsrechtsreform 2023 dem nicht getrennt lebenden Ehegatten, ganz wichtiger Gesichtspunkt, nicht getrennt lebenden Ehegatten für die Dauer von maximal 6 Monaten jenes Vertretungsrecht von Gesetzes wegen zuerkannt worden ist, das Sie ganz zu Anfang unseres Gesprächs heute Morgen bei allen Angehörigen verortet haben.
Ja.
Deswegen sagte ich vorhin ja schon eine Ausnahme. Das ist diese Ausnahme. Also der nicht getrennt lebende Ehegatte für maximal die Dauer von 6 Monaten. Und jetzt kommt das große Aber. Ja, nicht ein Zweizeiler und fertig, sondern jetzt kommt eine ganz intensive Kommunikation zwischen Notwendigkeit zwischen Arzt und dem Ehepartner, der beim Unfall nicht im Auto saß. Das ist ja diese Konstellation,
ja, genau.
So, der nicht im Auto saß, da gibt es jetzt eine riesen Latte an Erfordernissen. Da muss der Arzt bescheinigen, dass er das überhaupt der nicht mehr handlungsfähig ist und dass der und was sonst noch alles. Wir sagen, das ist sehr sehr kompliziert ausgestaltet. Darüber kann man jetzt philosophieren, wie lebensnah der Gesetzgeber an der Stelle da gehandelt hat. Und man kann auch darüber philosophieren, ob der betroffene Ehepartner, der ja nun weiß Gott andere Sorgen in der Situation hat, ja hier mit so einer riesigen Vorschrift da irgendwie konfrontiert werden will. Ich habe persönlich noch keine Erkenntnis, wie sich das jetzt bewährt hat, diese ganze Geschichte. Sie ist aber letztlich hochkompliziert und ich wage mal zu behaupten, für die Problemsituation nach dem Unfall jetzt so Geschichten einfach nicht lebensnah genug. Aber grundsätzlich, ja, dies ist eine Ausnahme von dem eigentlich nicht gegebenen Angehörigenvertretungsrecht.
Okay, aber ich höre daraus trotzdem die große Empfehlung.
Untereinander, gerade bei Ehegatten. Ja, gerade bei Ehegatten sollte es doch kein Problem sein, so auch bei meinen Freunden zu sagen, du, also das und das und das und das und das und dafür bevollmächtige ich dich. Also Ehegatten ja gegenseitig. Ja, das ist bei Ehegatten bietet sich das ja förmlich an.
Ja.
So dass ich diese Frage überhaupt nicht habe.
Ja,
ja so. Dann bleiben wahrscheinlich immer noch irgendwelche medizinischen Konstellationen, die irgendwie Handlungsspielraum erfordern. Aber gut, das ist dann halt so. Aber grundsätzlich, da ist es nun wirklich mal sinnvoll, auch untereinander bei Ehegatten sich das aufzuschreiben.
Ja. Ja. Was mich noch interessiert, Sie haben ja auch die rechtliche Betreuung, beschäftigen sich schon ganz lange mit dem Thema. Was nehmen Sie denn so mit, auch für sich? Und
ich nehme mal auf der emotionalen Seite zunächst. Das führt auch zu der Frage, warum machst du das überhaupt? Ja, so das ist ja nicht so ganz von der Hand zu weisen. Denn wenn Sie mal so gucken, sogenannte Fremdbetreuer, wie ich so einer bin, die werden natürlich händeringend gesucht. Wenn Sie über eine gewisse Qualifikation verfügen, was bei mir der Fall ist, dann erst recht. Das ist schlicht gesellschaftspolitisches Engagement. Und die ganz banale Frage, ja, dir geht das so saugut. Da wirst du ja wohl, und Sie können sich den Rest denken. Aber wenn ich rauskomme aus dem Pflegeheim, dann habe ich doch eine Menge an Eindrücken, die sie mir ja nicht verwandten Personen, die ich jetzt gerade im Auge habe, ne, sind mehrere im Auge, doch zu verarbeiten. Da denke ich, der arme Kerl ist ein Mann, ne, so, der seit, als er 35 war, liegt so im Bett und komplett auch versorgungsbedürftig ist, ja, und dann immer schweren Handlungsbedarf da hat. Da brauche ich schon, wenn ich da gewesen bin, und das mache ich so alle 14 Tage, den Rest mache ich am Schreibtisch. Ne? Ich spreche jetzt nur von einer Person. Den Rest mache ich am Schreibtisch. Das ist auch für mich problemlos beherrschbar, und aber das hängt mit mir zusammen. Da brauche ich schon die U-Bahnfahrt zurück, um immer noch mal mir klar zu sein, in welcher Situation der sich befindet, in welcher Situation ich mich befinde. Und jetzt kommt's, wie schnell ich in so eine Situation geraten kann. Ja. Und insofern ist das natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit der Situation, in der sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer befinden, weil die ja familiär in der Regel waren, ne? Und sie auch selber. Aber es ist mit emotionaler Inanspruchnahme natürlich verbunden. Mhm. Wobei der Unterschied zwischen mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist, die haben das ja jeden Tag und vielleicht auch eine gewisse innere Umgangsform schon damit entwickelt. Während ich ja diese Begegnung, die persönliche Begegnung, den anderen Kram lasse ich, wie gesagt, weg, die habe ich ja dann nur alle 14 Tage oder je nachdem. Mhm. Aber dass das jetzt emotionsfrei wäre, insbesondere dann, wenn auch Vorfälle, und hier entstehen dann in dem einen Fall, den ich gerade im Auge habe, auch medizinische Vorfälle, ja, Notarzt, so, ich muss Kontakt halten zu der behandelnden Ärztin, dann Krankenhausaufenthalt und so weiter, dass das jetzt irgendwie keinen Verarbeitungsaufwand emotionalen irgendwie erfordern würde, ist natürlich nicht so. Na, das ist natürlich nicht so. Aber ich persönlich, wie ich das eben schon sagte, denke mir, wie geht's dem? Und wie geht's dir? Den Rest der 95% meiner Zeit, ja, so, wo ich denn da. Und das für mich persönlich, ist aber hochpersönlich nur, nicht? Das, wenn Sie so wollen, motiviert mich dann doch stark. Und das möchte ich wirklich erzählen an dieser Stelle, weil es mich gerade in diesem einen Fall, der mir da vor Augen schwebt, doch wirklich erschrocken hat. Als ich für etlicher Zeit da das erste Mal hinkam, lag der im Bett und musste komplett versorgt werden, um anschließend in seinen Rollstuhl und so weiter. Die das ausführende pflegende Person war eine Dame, deren Berufsleben gerade in diesen Tagen zu Ende ging. Also sie war 65 geworden und eigentlich pensions- oder rentenreif, konnte aber nicht weg dort. Ja, die war einfach keiner da. Und da ist mir dieses Thema, was wir sonst immer so haben, Pflegenotstand, ja, mal unmittelbar vor Augen. Eine Frau mit 65, die ja nun auch nicht mehr die allerfrischeste ist und so weiter und so weiter. Warum erzähle ich dieses Beispiel? Erstens, weil es, wie Sie merken, mich sehr berührt hat. Und zweitens, das gilt es dann eben auch, solche Situationen dann zu realisieren und zu verarbeiten. Ja, und dann wird plötzlich so die Zeitungsnachricht und so weiter, die wird dann plötzlich ganz schön aktuell.
Ja, und auch sichtbar, wie groß das
und
Thema
ist. Und auch sichtbar, wie groß das Thema ist. Und ich stelle mir eben vor, glücklicherweise bin ich davon nicht betroffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die ja im Grunde diesen Prozess, auch den Krankheitsprozess, den emotionalen Prozess, das haben die ja täglich. Ja, andere Schiene als bei mir und so weiter. Und das können Sie vielleicht auch aufteilen im Familienverbund und sonst irgendwas. Aber das ist ja permanent da. Und das schließt vielleicht auch den Kreis, warum ich gerne wirklich das Webinar gemacht habe und noch gerne, wenn ich das mal so sagen darf, heute unseren Podcast hier. Mir ist natürlich vollkommen klar, dass die ganz andere Sachen notwendigerweise im Kopf haben, ja, und dass die ganz andere Sachen beschäftigen. Umso wichtiger finde ich, oder bin ich auch bereit zu transportieren, liebe Leute, unternehmt etwas, damit ihr nicht plötzlich handlungsunfähig seid.
Ja.
Das ist schon so und ja, ihr braucht ein bisschen Unterstützung, aber.
Ja, danke für die vielen Informationen. Wir sind doch ganz schön in die Tiefe gegangen, merke ich, aber das lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Und ich nehme mit, es ist so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Ich nehme auch mit, dass es wichtig ist, regelmäßig zu aktualisieren und es tatsächlich auch gemeinsam anzugehen, also in der Familie.
Gemeinsam anzugehen in der Familie. Und ich würde sagen, auch speziell was Desideria angeht, diese Message würde ich schon gern mitgeben. Es sollte nicht irgendwie bei diesem einmaligen Input irgendwie bleiben. Die Sache mit Kopf in Sand, die ist wirklich keine gute Idee. Und die sind dann immer da, auch die unmittelbar hier zuhören, immer darauf angewiesen, dass der Hausarzt dann eben doch noch mal schnell irgendwie das Rezept und was weiß ich, ja. Aber lassen Sie mal die Heimsituation entstehen, die Heimentscheidung.
Dann ist es nochmal ganz anders.
Lassen Sie mal die Postaufmachfrage entstehen. In Wirklichkeit wird das halt sein, wie es ist. Aber so. Also das ist wirklich Vorsorge, letzten Endes wie Vorsorgeuntersuchung beim Arzt.
Ja, und es ist auch nie zu spät.
Es ist nie zu spät, wobei wir ja unterscheiden müssen und hoffentlich auch unterschieden haben zwischen den Fällen, wo ich mit der betroffenen, also erkrankten Person
wo man es noch selbst tätig
machen kann. Also ganz früh, wo das noch gar nicht ist. Dann, wo die noch weitgehend in der Lage ist. Und dann, wo ich es im Grunde selber machen muss.
Ja.
Und da muss ich wenigstens wissen, was überhaupt Sache ist.
Mhm. Ja, danke Ihnen.
Gerne.
Angebote und News von Desideria.
Zum Abschluss habe ich noch ein paar News von Desideria für euch. Desideria ist ja ein Verein, der sich für Angehörige von Menschen mit Demenz einsetzt, mit ganz vielen verschiedenen Angeboten. Unter anderem sind das Angehörigenseminare, ganz oft Online-Webinare oder eben auch individuelle Coachings. Ich möchte euch heute auf den Leitfaden Denk auch an dich hinweisen. Das ist ein praktisches Ringbuch mit vielen verschiedenen Informationen rund zum Thema Demenz. Also da geht es um Symptome, es geht um Therapien und auch um den Umgang im Alltag. Und auch das Thema rechtliche und finanzielle Aspekte wird zumindest mal angerissen. Ihr findet da auch die wichtigsten Adressen von Anlaufstellen, also eben wo ihr diese Checklisten zum Beispiel und die Musterformulare runterladen könnt. Der Leitfaden wurde vom Desideria-Team entwickelt. Er kostet 26,90 Euro und ihr könnt ihn direkt bei Desideria bestellen. Ja, alle weiteren Angebote und auch die Links aus der heutigen Folge, also zu den Formularen, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Das war Leben, Lieben, Pflegen, der Desideria-Podcast zur Demenz und Familie. Heute mit meinem Gast Dr. Bertil Sander. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich habe mich gefreut und habe es gern gemacht.
Leben, Lieben, Pflegen. Der Desideria-Podcast zu Demenz und Familie. Redaktion Peggy Elfmann. Produktion Till Wallenweber. Leben, Lieben, Pflegen ist ein Angebot von Desideria. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Alle Folgen und Informationen findet ihr in den Shownotes, auf lebenliebenpflegen.de und auf Instagram unter desideria.ev.